Gab es irgendwelche Fragen oder vielleicht sind Sie im Gespräch drauf gekommen, dass Sie noch mal was gerne ansprechen möchten? Also zunächst mal wäre für den Abend alles in Butter. An diesem Abend hätte das wahrscheinlich funktioniert. Aber wenn wir schon einmal versuchen, das uns real vorzustellen, dann ist ja klar, das spricht sich ja rum, das sickert ja durch. Der Punkt ist ja der, dass das genau die Pointe ist, auf die es Jesus ankommt. Dass Jesus ja möchte, dass die Dinge durchsichtig werden, weil, und das ist ja dann das Eigentliche, weil es im Himmel auch so sein wird. Dass wir alle mal im Himmel, ich weiß es nicht, wie wir uns das vorzustellen haben, aber wir werden alle mitbekommen, was für Leute im Himmel da mit uns den gleichen Lohn, die gleiche Ewigkeit, die gleiche Herrlichkeit bekommen werden wie wir. Also ich bin jetzt mit 14 Jahren Christ geworden und mit 16 war ich dann mit 15 Mitarbeiter, mit 16 Jugendkreisleiter. Also ich werde einmal länger Mitarbeiter gewesen sein als mancher andere. Und werden den gleichen Lohn bekommen wie manche andere. Und das ist ja schon irdisch, dann ganz ähnlich, dass Gott schon hier auf Erden zwischen Menschen keinen Unterschied macht. Ich bekomme ja in meinem Leben nicht mehr Segen als einer, der jetzt mit Mitte 30 zum Glauben kommt. Sondern Gott ist barmherzig über Gute und sogar auch über die Bösen. Und die Pointe ist ja die, scher dich nicht um das, was Gott anderen gönnt, sondern sieh auf die Güte, die Gott deinem Leben zuteil werden lässt. Und wir verzweifeln immer an der Güte Gottes, wenn wir, wie gesagt, noch den Mitmenschfaktor in unsere Gottesbeziehung dazwischen schalten. Also das ist die eigentliche Aussagepointe. Ja.
Ja. Ich habe auch Menschen vor Augen, die mit denen ich gehe in den Dienst aufgrund ihrer Lebenssituation in Probleme kämen.
Ja, das ist richtig. Meine Frau zum Beispiel ist so eine Frau, die Sie vielleicht vor Augen haben. Wir haben 3 Kinder und da bleibt nicht mehr viel Luft mit so 3 Kleinen. Also da kann man, also sie macht so noch Krabbelgruppe und Kindergottesdienst und so, aber das nur auf Sparflamme, geht nicht. Der Punkt ist, dass wir Dienst wirklich als ein ganz weites Feld begreifen müssen. Meine Frau begreift die Erziehungsarbeit an unseren Kindern als Dienst für Gott. Das ist Dienst an der Schöpfung. Jenseits des Horizonts, ob meine Kinder mal Christen werden, ob unsere Kinder mal sich bekehren, das wissen wir nicht, haben wir auch nicht in der Hand. Aber diese Arbeit, diese Erziehungsarbeit ist schon einmal ein Dienst an der Schöpfung Gottes, dass diese Menschen nachher mal gerade auslaufen können und halbwegs mit ihrem Leben klarkommen und anderen Menschen dienen, ob es als Christen tun oder nicht. Dienst für Gott. Und so kann ich natürlich auch meinen weltlichen Beruf als Dienst für Gott begreifen, aber das sollte ich dann auch tun und da treu sein drin. Wir haben im CVM viele Mitarbeiter, die beruflich erfolgreich sind und dann in Firmen sind, wo sie bis zum Rand zugeballert sind mit Arbeit. Die kommen abends um 8, 9 heim, da kann man jeden Hauskreis und jedes sonstige Engagement vergessen. Oft sind es dann die Frauen, die CVMs dann leiten oder führen, weil die dann mehr Luft oder Zeit haben. Ich muss hier die Dinge ganz weit fassen und weit begreifen, aber Christsein bedeutet Dienst in irgendeiner Form. Das Problem entsteht dann, wenn Menschen sich im Grund ganz bewusst um diese Verpflichtung herumdrücken. Es geht ja gar nicht um die Stundenzahl, die wir dann zählen oder die wir dann in unser geistliches Tagebuch dann eintragen, wie viel wir jetzt gearbeitet haben, sondern die Frage, lasse ich mich verpflichtend ein auf eine Aufgabe, die ich für Gott tue. Das kann auch ganz konkret im Blick auf Kindererziehung, Kinder zum Beispiel an sich, das ist ja dann auch eine große Frage. Oder bleibe ich in der Unverbindlichkeit? Dienst basiert immer auf der Voraussetzung der Verbindlichkeit. Was wir momentan in der Jugendarbeit erleben, ist das ganz andere. Dass Projektarbeit funktioniert. So einmal einen Klecks fallen lassen, ein Wochenende, eine Jugendwoche, einmal. Und dann muss aber Schluss sein. Dann muss ich vorher schon wissen, nach diesem Engagement ist für mich Ende. Und das funktioniert momentan recht gut. Events kreieren, man arbeitet auf ein Projekt zu und dann ist Schluss. Damit ist viel gewonnen, sicherlich, aber damit kann eine Gemeinde, kann eine Jugendarbeit nicht überleben. Wir leben und wir existieren davon, dass Menschen kontinuierlich Woche für Woche oder Monat für Monat oder aber jedenfalls in einer Regelmäßigkeit arbeiten, Gemeindearbeit gestalten, genauso auch Berufsarbeit, auch Erziehungsarbeit. Mein Pfarrer, der mich konfirmiert hat, mein Konfirmator, der hat, ich weiß nicht mehr viel aus dem Konfis, wirklich nicht mehr viel, aber der Satz, der ist mir hängen geblieben. Was nicht regelmäßig geht, geht in der Regelmäßig. Was nicht regelmäßig geht, geht in der Regelmäßig. Da kann man viele Events kreieren, aber Events sind ja nicht Alltag. Christsein muss ja im Alltag konkretisiert und gelebt werden. Und hier ist Dienst gefordert in irgendeiner Form. Müssen wir uns sicherlich auch überlegen. Auch der kranke Mensch ist im Dienst, auch wenn er vieles nicht mehr ausüben kann. Aber dass ich in meinem Leben mit diesem Bewusstsein und diesem Horizont lebe, dass ich verpflichtend und treu in einer Gottesreichsaufgabe stehe, auch wenn sie im Schöpfungshorizont Gottes stattfindet. Das ist der Punkt. Und nicht der Entzug. Das Problem ist, dass sich entziehen gegenüber diesem Anspruch Gottes. Aber sicherlich ein wesentlicher Punkt. Wie gesagt, ich darf niemand überfordern oder ein schlechtes Gewissen machen, weil er keinen Jugendkreis leitet oder sonst was macht. Ja, das hatte ich gehofft, dass Sie das nicht fragen. das ist eines der ganz schwierigen Worte. Dieses Wort taucht in den anderen Evangelien oft an einem anderen Ort auf. Dieses Weinberg, Arbeiter im Weinberggleichnis, taucht ja nur bei Matthäus auf, während wir dieses Wort auch bei den anderen Evangelisten, aber an ganz unterschiedlichen Orten finden. Ich kann es nur wagen zu deuten, dass es eben diese Umkehrung der irdischen Ordnung auch veranschaulichen soll. Nicht, dass die 6 Uhr morgens Arbeiter nachher die Gelackmeierten sind, aber dass die 17 Uhr Abendarbeiter nicht die Letzten sind. Dass hier eine Umkehrung stattfindet, nicht eine Bestrafung derer, die treu sind, sondern dass bei Gott alle auf einer Ebene sein werden. Also dieses Wort im Kontext dieses Gleichnisses, also so werden die Letzten und die Ersten die Letzten sein, passt natürlich zunächst mal wie die Faust aufs Auge für dieses Gleichnis. So ist es ja in diesem Gleichnis. Wobei es nur bedingt stimmt. Alle bekommen das Gleiche. Alle bekommen das Gleiche, nur im Verhältnis. Wenn man mal den Lohn jetzt in der Relativität sieht, sind die am letzten gekommen, sind erheblich überbezahlt worden und die um 6 Uhr morgens angefangen haben, erheblich unterbezahlt worden. Ich denke, man muss dieses Wort in diesem vom Gleichnis her verstehen und nicht das Gleichnis vom Wort her, von diesem letzten Wort. Aber ich kann es Ihnen an dieser Stelle nicht besser deuten. Deutlich ist jedenfalls, dass Jesus diesen Satz des Öfteren gesagt hat, auch unabhängig von diesem Gleichnis. Das ist auch so eine Sache, dieses Wort steht auch in den anderen Evangelien an anderer Stelle. Und Sie merken hier, ich weiß nicht, was Sie für eine Bibelübersetzung haben, in der Lutherbibel ist dieses Wort in einer späteren Überlieferung zugesetzt. Ich weiß nicht, ob dieser Zusatz in der ursprünglichen, im Urtext schon an dieser Stelle gestanden ist. Möglicherweise hat ein späterer Abschreiber dieses Wort aus dem Gedächtnis hier noch eingefügt an dieser Stelle. Es ist jedenfalls sehr schwer, diesen Zusatz mit diesem Gleichnis in Verbindung zu bringen. Deutlich ist, dass dieses Wort in den anderen Gleichnissen von Jesus oft an anderer Stelle auch mit anderem Zusammenhang gebraucht worden ist und dass zumindest dieser Zusatz hier zunächst nicht in der ersten Überlieferung drin stand. Aber ich kann es an sich deuten, dieses Wort, aber nicht im Zusammenhang mit diesem Gleichnis. Ja. Ja, also der Schächer ist genauso wie Zöllner und Pharisäer das ähnliche Schema. Gott belohnt alle gleich, die zu ihm kommen. Und der Punkt bei dem Schächer ist ja dann aber der hat das erfasst, aber der hat es ja nicht besser gehabt im Leben als jemand, der von Anfang an im Dienst Gottes stand, sondern der Schächer hat ein erbärmliches Leben gehabt, mit einem erbärmlichen, noch erbärmlicheren Ende. Und dennoch bekommt er das Gleiche, weil er in den Weinberg gekommen ist, ganz am Ende seines Lebens. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, ich sehe jetzt nichts, wenn wir nach oben gucken, dann gehen wir weiter zum nächsten Gleichnis, das uns heute beschäftigen soll, nämlich dem Gleichnis vom Schalksknecht, wie es in der Lutherbibel heißt. Bitte schlagen Sie mit mir auf, Matthäus 18, zwei Kapitel vorher, die Verse 21, wir nehmen Vers 21 folgende mit dazu, 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Der es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor,
was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Am Anfang dieses Gleichnisses steht eine hochinteressante Frage, eine sehr bedeutende Frage. Jesus, wann reicht's? Wann reicht's? Das ist die Frage, die Petrus hier stellt. Jesus hat gepredigt in der Bergpredigt von der Vergebung, vom Hinhalten der linken Backe. Und jetzt kommt dem Petrus doch diese Frage in den Sinn: Wann darf mir einmal der Kragen platzen? Wann darf ich zurückschlagen? Wann darf ich vergelten? Und diese Frage, da müssen wir aufpassen, das ist ja alles andere als eine unvernünftige Frage. Das ist ja diese Frage, wie viel Barmherzigkeit halten unsere Lebensbezüge eigentlich aus? Ich bin sicher, jede und jeder von Ihnen kennt es aus dem familiären Kontext. Wie viel Rücksichtnahme, wie viel durchgehen lassen, wie viel Vergebung halten unsere Lebensbezüge aus? Was muss ich mir alles gefallen lassen im Leben? Das sind ja ganz konkrete Fragen. Meine Kinder, die stellen mir diese Fragen. Also der Ältere kommt jetzt dann in die Schule. Das sind sehr elementare Fragen. Wann darf ich wem eine reinhauen? Ne? Also wann darf ich mich wie wehren und wann nicht? Was Kinder sehr direkt zum Ausdruck bringen, das formulieren wir Erwachsenen vielleicht etwas vornehmer. Wird meine Vergebung nicht irgendwann billig, wenn ich sie inflationiere? Naja, stellen Sie sich vor, Sie werden gemobbt in Ihrem Beruf, in Ihrem Betrieb. Jemand piesackt sie, laufend. Und sie reagieren immer vom Gebot der Vergebung her mit liebender Freundlichkeit. Da taucht irgendwann die Frage auf, verfolge ich die richtige Strategie? Fördere ich vielleicht sogar die Schuld anderer, wenn ich meine Vergebung zum Billigartikel degradiere, zur Selbstverständlichkeit? Jesus, wann reicht's? Aber es ist nicht nur dieser Akzent der Frage, der dahinter steht. Was Petrus noch mit dieser Frage zum Ausdruck bringt, ist das andere. Jesus, wann bist du mit mir zufrieden? Wann bin ich vor dir in Ordnung? Wie viel Geduld muss ich haben, damit es bei dir reicht? Wie viel Liebe muss ich bringen, damit es vor dir okay ist? Petrus fragt nach einem konkreten Limit, nach einem ganz genauen Maß. Und das tun wir alle. Unsere ganzen Debatten um ethische Fragen, unsere ganzen Debatten um die christliche Alltagsethik, hat immer auch diesen Akzent. Nicht nur den Akzent, was ist in Ordnung, was tut unseren Jugendkreisen, unseren Gemeinden, unserer Gemeinschaft in Aidling oder sonst wo gut, sondern auch, was tut meinem Gottesverhältnis gut? Wann ist Jesus mit mir zufrieden? Jesus, gib mir bitte eine Grenze, damit mein Gewissen seinen Frieden hat. Das ist ja ein ganz wesentlicher Akzent, ob wir so aussprechen oder nicht. Aber es ist ein wesentliches Bedürfnis unseres Glaubens, dass wir ein beruhigtes Gewissen haben im Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Und genau das steckt auch dieser Akzent hinter dieser Frage des Petrus. Die Frage nach der Grenze. Wie viel Geld muss ich opfern? Oder wie viel Geld darf ich behalten? Wann sind die Grenzen erreicht? Bei jungen Menschen elementar, Liebe, Freundschaft, Sexualität. Gib mir die Grenzen. Diese Frage nach den Grenzen der Zeit, des Einsatzes. Wann bist du zufrieden? Und das Interessante ist, und hier haben wir um das mal in ein anderes Licht zu stellen, einen fundamentalen Unterschied zu allen anderen Religionen. Was Jesus hier formuliert, unterscheidet sich fundamental von allen anderen Religionen. Oder nehmen wir mal, um den Horizont etwas beieinander zu halten, die Schriftreligionen. Das Judentum und der Islam geben hier sehr konkrete Grenzen an. Die nennen konkrete Limits für das Maß der Barmherzigkeit, das zwischen Menschen zu leisten ist. Hier gibt es Grenzen für die Vergebungsbereitschaft, wo der Gläubige wissen darf, wenn ich an diese Grenze gekommen bin, dann darf ich aufhören, dann darf ich zurückschlagen, dann darf ich zuschlagen, dann ist fertig. Diese Suche nach den Grenzen ist ein Grundzug unseres Menschseins. Auch der Nichtchrist, auch der Atheist lotet in seinem Gewissen immer Grenzen aus, setzt sich selber Grenzen, macht sich Gesetze. Menschsein funktioniert überhaupt nur so, dass wir Gesetze haben für unser Leben, auch für die Grenzen unserer Barmherzigkeit und Liebe. Und an diesen Grenzen orientiert sich unser Gewissen, ob es zufrieden oder ob es unbefriedigt ist. Jeder Mensch möchte mit dem Gott oder der Gottheit, an die er glaubt, im Reinen sein. Und sei es, dass er sich selbst zur Gottheit macht. Und das ist jetzt das Hochinteressante hier. Das auch das Provozierende und Herausfordernde. Alle Religionen geben konkrete Limits, Jesus nicht. Er gibt uns keine Grenze. Er bestimmt unser Leben nicht mehr über das Gesetz, sondern über die Beziehung. Das ist das eigentlich Revolutionäre an dieser Antwort. Der Schlüsselvers ist ja dann auch im Matthäus-Evangelium, Matthäus 11, 13, toller steht noch, oder interessanter bei Lukas, in Lukas 16, 16, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes dem Täufer. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Das heißt, von da an herrschen neue Grundbedingungen. Von da an herrschen nicht mehr die Limits, nicht mehr die Grenzziehungen, an denen ich mich orientiere, sondern jetzt ist die Beziehung zu Jesus Christus die Orientierungsmarke für mein Leben. Und das wird insbesondere an der Ethik deutlich. Um es mal mit etwas gestellten Ausdrücken zu formulieren, es ist jetzt nicht mehr legalistisch bestimmt, die Beziehung zu Gott, sondern relationalistisch. In der Relation, in der Beziehung, nicht mehr legalistisch vom Gesetz her, sondern von der Beziehung her, formuliert Jesus die Ethik. Tu das, was ich dir getan habe. Tu das, was der Beziehung zu mir entspricht. Handelt so, wie es der Beziehung zu mir entspricht. Das ist ja das Grundprinzip auch beim Philipperhymnus. Philipper 2, Vers 5. Seid nun also so gesinnt, nehmt diese Haltung ein, würde man sagen, wie es der Beziehung zu Jesus Christus entspricht. Und dann kommt ja der Philipperhymnus, wo dieses Wesen Jesu, die Haltung Jesu beschrieben wird, die Selbsterniedrigung. Tu das, was ich dir getan habe. Auch dieses Maß 7 mal 70 mal heißt ja nicht, dass beim 491. Mal dann die Rache angesagt wäre, sondern mit dieser biblischen Zahlensymbolik, die ja mit der Gotteszahl 7 arbeitet, da wird ja nur die Grenzenlosigkeit der Vergebung zum Ausdruck gebracht. Zum Ausdruck gebracht, bei Jesus gibt es kein Limit der Vergebung. Da gibt es keinen Feierabend der Liebe. Anstelle eines konkreten Limits erzählt Jesus diese Geschichte von jenem Knecht. So, welche Vergleichspunkte bieten sich an? Das erste, auch wieder sehr banal, eine ganz äußerliche Beobachtung an diesem Gleichnis. Mein Leben besteht immer aus zwei Beziehungen. Mein Leben besteht immer aus zwei Beziehungen. Dieser Knecht, Sie haben wieder bemerkt, es gibt nur den Herrn und es gibt nur die Knechte, wie im letzten Gleichnis. Aber hier spielen diese beiden Beziehungen auch natürlich, wie im letzten Gleichnis, eine wesentliche Rolle, die Beziehung zum König und die Beziehung zu den Mitknechten. Und es ist dabei völlig unwichtig, ob ich von diesen Beziehungen weiß oder nicht. Und es ist auch ganz unwichtig, ob ich diese beiden Beziehungen will oder nicht. Wir üben uns ja in unserer Gesellschaft wie nie zuvor, Beziehungen zu verdrängen, Beziehungen zu verleugnen. Wir trennen Ehen und wir trennen Verwandtschaftsbeziehungen, wir trennen uns von Kindern, wir trennen uns von Eltern. Es ist ein großes Auseinanderlaufen in unserer Gesellschaft da und verbunden mit der Illusion, ich könnte eine Beziehung beenden. Und genau das kann ich nicht. Ich kann eine Beziehung im eigentlichen Sinn nicht beenden. Ich kann eine Beziehung verleugnen, ich kann sie verdrängen, ich kann versuchen, sie zu vergessen, aber ich kann eine Beziehung nicht beenden, weil diese Beziehung da ist. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Ob ich diesen Gott glaube oder nicht, ob ich das möchte oder nicht, er ist mein Schöpfer. Und ich werde mich einmal von meinem Schöpfer für mein Leben verantworten müssen. Diese Beziehung ist da. Und ich kann diese Beziehung gestalten, positiv in der Form des Glaubens oder negativ in der Form des Unglaubens. Aber die Beziehung besteht, bis ich verdränge oder verleugne, egal. Und genauso die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Ich habe einen Vater. Ich kann die Beziehung zu meinem Vater verdrängen, verleugnen, ich kann ihn vergessen, ich kann wegziehen, ich kann den Kontakt abbrechen. Ich kann da sehr vieles tun, um diese Beziehung möglichst negativ zu gestalten. Aber die Beziehung zu meinem Vater existiert. Und der Punkt ist jetzt, das ist ein wesentliches Merkmal. Ich kann keine Beziehung meines Lebens verleugnen, ohne dass ich dadurch schadlos bliebe. Ich kann keine Beziehung meines Lebens verleugnen, ohne dass ich dadurch schadlos bliebe. Ich kann nicht die Augen verbergen vor den bestehenden Beziehungen. Jede verdrängte und totgeschwiegene Beziehung wird uns irgendwann einmal wieder einholen. Sei es die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu irgendeinem unserer Mitmenschen. Und diese Beziehung dieses Knechtes zu seinem König ist jetzt von unendlicher Schuld gekennzeichnet. 10.000 Talente Silber. Also ein Talent sind wieder, also umgerechnet 100 Millionen Denare, 100 Millionen Tagesgehälter. Nehmen Sie mal 100 Euro als Tagesgehalt, dann haben wir 1 Milliarde, stimmt das jetzt? 1 Milliarde Euro ist. Also ist auch völlig egal. Es geht ja hier gar nicht um die konkreten Zahlen. Es ist jedenfalls eine Summe, die jenseits aller Vorstellungskraft ist. Antik wie heute. Kein Mensch kann sich das als persönlichen Besitz vorstellen. Da fehlen uns ja die Erfahrungsmaßstäbe. Also zumindest mir fehlen die Erfahrungsmaßstäbe. Ich will jetzt nicht das verallgemeinern. Vielleicht ist jemand von Ihnen so glücklich. Es soll zumindest zum Ausdruck, es soll keine reale Zahl, kein reales Schuldverhältnis zum Ausdruck bringen, sondern die Unendlichkeit der Schuld, die im Grunde in der Beziehung zwischen uns und Gott existiert. In diesem Vergleich kommt etwas sehr Wesentliches im Blick auf die Bestimmung von Sünde zum Ausdruck. Sünde im eigentlichen Sinn ist etwas jenseits unserer Erfahrung. Ich kann bestimmte Sündenakte erfahren. Ich habe meine Frau verletzt. Das ist eine konkrete Erfahrung der Schuld, die in meiner Erfahrung, in meiner Empirie greifbar ist. Aber diese 100 Millionen, diese 10.000 Talente Silber, die sind jenseits der Erfahrung. Auch dieser Knecht wusste eigentlich nicht, wie viel das ist. Und so auch ist die eigentliche Dimension unserer Verschuldung vor Gott übersteigt alle unsere empirischen Möglichkeiten, alle unsere Erfahrung. Schuld ist ja viel mehr als die konkrete Tat. Schuld ist viel mehr als das, was ich erleben und erfahren kann als Schuld. Viel mehr als das Kirschenklauen in Nachbarsgarten oder die gefälschte Steuererklärung oder sonst was. Sondern Schuld im eigentlichen Sinn ist auch wiederum nur im Glauben begreifbar. Genau wie die Wirklichkeit Gottes. Sie ist nicht Gegenstand oder nur begrenzt Gegenstand meiner Erfahrung. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Das ist richtig. Aber die tiefste Dimension der Sünde wird eigentlich nur von Golgatha her einsichtig. Die tiefste Dimension, die Unendlichkeit der Schuld, kann ich erst von Golgatha her begreifen. Und damit ist es ein Gegenstand meines Glaubens, nicht unbedingt meiner Erfahrung. Und das ist ja auch wieder einer der ganz großen Problempunkte unserer Gegenwart. Dass, wenn wir über Schuld reden, wir über etwas reden, wozu der moderne Mensch oft überhaupt keinen Zugang mehr hat. Er hat über Defizite kann er was anfangen. Aber Schuld vor Gott ist eine Kategorie, zu der der moderne Mensch eine Beziehung verloren hat. Und das ist eine riesige Herausforderung, dass wir wieder über Schuld reden in einer Art und Weise, wie der moderne Mensch es zumindest in etwa nachspüren kann. Der zweite Punkt in diesem Gleichnis, die zweite Analogie: Mein Leben basiert auf einem Wunder. Mein Leben basiert auf einem Wunder. Dieser Knecht steht vor deinem König, er hat eine unendliche Schuld, unvorstellbar viel, auch für ihn unvorstellbar, eine Summe, die er bei aller königlichen Geduld nach menschlichem Ermessen in seinem ganzen Leben nie mehr begleichen kann. Aber er erscheint vor dem König, er bittet um Geduld und Gnade und es geschieht etwas ganz, ganz Unbegreifliches. Und auch hier wieder sprengt dieses Gleichnis alle wirtschaftlichen Maßstäbe, alle wirtschaftliche Vernunft. Sie müssen ja nur mal das überlegen, was der König mit den anderen Knechten tun müsste. Das Königreich wäre bald pleite. Jedenfalls, der König gewährt ihm nicht nur Zahlungsaufschub, nein, er lässt ihm die Schuld. Und das ist dieses Wunder, das ich meine. Das ist nicht verrechenbar. Das ist dieses absolut Unverständliche. Und für uns, das ist unser Problem als Christen, unser Problem in einer christlichen Kultur, ist, dass dieses absolut Wunderbare, absolut nicht Verrechenbare zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Dieses Gleichnis wird dann interessant, wenn wir es einmal mit Menschen aus anderen Kultur- und Religionskreisen lesen. An dieser Stelle erhebt sich hier der Protest, wie kann der König das machen? Weil es wieder alle Vernunft ist, wieder alle wirtschaftliche Vernunft und wieder alles religiöse Gerechtigkeitsempfinden. Dieses Gleichnis erschließt sich eigentlich nur dann, wenn wir jetzt genauso viele Moslems in unserer Mitte sitzen hätten. Dass hier bedingungslos vergeben wird. Das ist das Wunder. Übrigens das größte Wunder. Ich habe kein Problem zu glauben, dass Jesus Kranke geheilt hat, auf einem See gegangen ist und so weiter. Das sind ja die Dinge, an denen sich immer die Kritik entzündet. Was mein Vorstellungsvermögen sprengt, ist, dass Gott diese Unendlichkeit meiner Schuld einfach vergibt. Diese 100 Millionen, um es mal in diesem Geldwert auszudrücken. Da kriege ich den Mund nicht mehr zu. Der König tut's. Er durchbricht alle Gesetze der Logik, alle Gesetze der Betriebswirtschaft und alle Gesetze auch unseres Gerechtigkeitsempfindens, er vergibt. Und hier, ich habe es schon angedeutet, hier sind wir an einem ganz kritischen Punkt in diesem Gleichnis. Übrigens genau der gleiche kritische Punkt wie bei diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn wir dieses Gleichnis einfach mit unserer christlichen Gewohnheit lesen, in uns aufnehmen, ohne dass wir es von der Dimension des Kreuzes her beleuchten, stehen wir in der Gefahr, dieses Gleichnis zu banalisieren. Es wird ja banal. Denn was dieser König hier tut, ist ja aus volkswirtschaftlicher Sicht, auch aus moralischer Sicht etwas höchst Fragwürdiges. Er vergibt aus sentimentaler Gutmütigkeit. Und das ist das gleiche Problem in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn kommt heim, hat das Erbe verjubelt, steht dreckig und zerlumpt vor seinem Vater. Und dann macht sich dieser großartige Vater, der mit einem unendlich weiten Herz, mit weinendem Auge seinen Sohn hat ziehen lassen, dann macht sich dieser großartige Vater zum sentimentalen Trottel, indem er diesen Sohn einfach in die Arme nimmt. Ich weiß nicht, ob Sie ein Gespür dafür haben, dass dieses Gleichnis, dass diese beiden Gleichnisse an exakt diesem Punkt in der massiven Gefahr stehen, zum banalen Kitsch zu verkommen. Zum billigen Drei-Groschen-Roman. Ich will Ihnen das einmal ein bisschen provozierend zum Ausdruck bringen. Wenn diese Gleichnisse nicht vom Horizont des Kreuzes her ausgelegt werden, werden sie zum billigen Kitschroman. Wo irgendein König oder irgendein Vater in sentimentaler Gutmütigkeit, in einer Weichkeksmentalität, die Dinge wieder glatt bügeln. Die ja in der Wirklichkeit und auch in unserem Horizont so einfach nicht glatt gebügelt werden können. Da hat ja dann schon Jean-Baptiste Voltaire, der französische Religionskritiker, recht, der mal gespottet hat, pardonner c'est son métier. Das Vergeben ist sozusagen das Metier Gottes, was anderes kann er nicht. Gott ist sozusagen ein Automat der Vergebung. Da sind wir an einem ganz kritischen Punkt, der auch noch dazu ethisch höchst fragwürdig wird. Und an diesem Punkt regt sich auch der Protest anderer Religionen. Ich kann diese Geschichte, dieses Gleichnis, genauso wie das vom verlorenen Sohn, nur dann verstehen, wenn ich den Erzähler des Gleichnisses mit einbeziehe. Sagt nochmal von einem anderen Punkt. Wenn Thomas Mann oder Ernest Hemingway oder sonst jemand den verlorenen Sohn oder den Schaltknecht erzählt hätten, wäre es nichts weiter als billiger Kitsch. Nicht würdig eines Nobelpreises. Dieses Gleichnis bekommt seine eigentliche Tiefe und Dimension nur vom Erzähler her. Nur, weil es eben nicht Thomas Mann oder Ernest Hemingway oder sonst jemand war, sondern Jesus, bekommt dieses Gleichnis die eigentliche Aussage. Nur, weil Jesus mit seinem Kreuzestod diese Vergebung, diese Annahme, diese Heimkehr des Sohnes und diese Vergebung der Schuld ermöglicht, nur deshalb sind diese Geschichten kein Kitsch, kein Groschenroman, keine Banalität. Nur weil Jesus gesühnt hat, weil er den göttlichen Zorn über der Schuld dieses Knechts auf sich genommen hat, weil er den Dreck von diesem verlorenen Sohn auf die Müllhalde Golgatha getragen hat, nur deshalb kann ich diese Geschichte auslegen, kann ich sie erzählen. Sonst wäre sie moralisch eine Zumutung. Wenn Gott vergibt, dann ist das keine harmlose Nettigkeit, seine sentimentale Altersmilde oder sonst was, sondern dann ist das etwas, was ihn unendlich viel gekostet hat. Eben auch unendlich viel, 100 Millionen, eben seinen Sohn. Gott vertuscht die Schuld nicht, er streicht sie nicht einfach glatt, er bügelt sie nicht glatt, sondern er vergibt sie. Das ist dieses Wunder. Und dieses Wunder, das denke ich, das müssen wir herausarbeiten aus diesem Gleichnis, damit es nicht zur Banalität verkommt. Und schließlich drittens, die Pointe dieses Gleichnisses, mein Leben soll ein Echo sein. Mein Leben soll ein Echo sein. Für diesen Knecht hätte, nachdem der König ihm die Schuld vergibt, das Wunder des Lebens beginnen können. Er war ja jetzt eigentlich reicher, relativ gesehen reicher als je zuvor. Im Grunde 100 Millionen geschenkt bekommen. So viel kann er nicht mal im Lotto gewinnen heute. Und das zeigt auch, was Erlösung bedeutet. Es ist immer eine Neuschöpfung, ein Neuanfang. Ich darf noch einmal neu beginnen. Mein Konto ist leer. Die Schuldlast ist weg. Eigentlich hätte in seinem Leben das Fest des Lebens beginnen können, neuer Anfang, alles Mögliche. Aber nach dem Wunder der Gnade zieht bei dem Knecht jetzt hier sehr schnell der Alltag der Logik ein. Er trifft einen Mitknecht, der ihm eine verschwindend geringe Summe schuldet, eigentlich einen Tageslohn. Und, oder wie viel ist, Entschuldigung, ich kann mal gucken, wie viel schuldet er Ihnen? 100 Taler, also ein Jahreslohn. Auch nicht wenig, aber deutlich weniger als dieser König, als er diesem König geschuldet hat. Der Mitknecht kann es nicht begleichen, aber jetzt in diesem Moment lässt dieser Knecht an seinem Mitknecht die Logik der Vergeltung voll zum Zuge kommen. Aus Schuld folgt Strafe, das ist das Gesetz des Dschungels, das Gesetz der Straße, unser Gesetz und übrigens auch das Gesetz Israels. Was er hier macht, ist vom vom Standpunkt der Legalität her in Ordnung. Er durfte das machen. Er durfte das machen. Das Problem ist nicht, dass er gegen ein Gesetz Israels verstößt oder gegen ein mosaisches Gesetz. Das Problem ist hier, dass er seine Königsbeziehung völlig verdrängt. Wieder dieses Moment, dass Jesus unser Verhalten nicht an Gesetzen normiert, sondern an unserer Königsbeziehung. Er vergisst hier komplett seine Königsbeziehung. Er lässt seine Königsbeziehung in der Mitmensch, in der Mitknecht-Beziehung völlig aus dem Auge. Er vergisst und er will es auch nicht mehr wissen, was ihm eben noch widerfahren ist. Er macht an dem Mitknecht das, was ihm erspart geblieben ist. Er ist kein Echo auf die Gnade des Königs, sondern er ist nur noch ein Echo auf seine Umwelt, ein Echo auf das Gesetz des Dschungels, auf die Logik der Vergeltung. Und damit ist er nicht mehr Mensch. Mensch sein heißt in Gottes Augen eigentlich ein Echo zu sein auf das, was Gott an mir getan hat. Gottes Ebenbildlichkeit ist genau das, ein Echo zu sein auf das Wesen Gottes. Ich mache mir das immer deutlich an diesem Dreiklang der Worte Wort, Antwort, Verantwortung. Gott spricht sein Wort in mein Leben hinein. Das ist das erste Moment meiner Gottesebenbildlichkeit, dass ich ein Wesen bin, das von Gott angesprochen ist. Das impliziert aber zweitens, dass ich ein Wesen bin, das Antwort geben soll, das reagieren soll auf dieses in mein Leben hineingesprochene Wort und dass dieses Verhältnis von Wort und Antwort meinem Leben Verantwortung gibt. Wort, Antwort, Verantwortung. Das meint Gottesebenbildlichkeit und das meint diese Echo-Existenz, die meinem Leben zugedacht ist. Dass ich ein Echo bin auf die Gnade Gottes, das macht mich eigentlich zu Menschen. Und deshalb raubt sich dieser Schalksknecht hier, im Grund beraubt er sich seines Menschseins, seines ihm von Gott zugedachten Menschseins. Mich beschäftigt, das sage ich Ihnen ganz offen, sehr stark, dieses Wesen der Schalksknechte. Ein Wesenszug, den ich in meinem Leben auch kenne. Dass in meinem Leben mir viel Barmherzigkeit und Güte widerfahren ist, die ich oft vergesse und bei anderen nicht zum Ausdruck bringe. Aber was mich in der Seelsorge an vielen Jugendlichen noch viel mehr bedrückt ist, die Masse der Schalksknechte in unserer Gemeinde. Wie gesagt, wir müssen uns alle dazu zählen. Aber was junge Menschen in der Seelsorge an Leiterfahrungen in einen christlichen Elternhäusern zum Ausdruck bringen, das hat mich sehr bewegt. Ich selber komme aus einem kirchlichen Elternhaus.